So, ich möchte jetzt das Thema Bundestrojaner beginnen, ja? Und ich möchte ganz wichtig auf die Informationssicherheit eingehen. Und dazu vorab gleich ein wichtiger Punkt, ja? Ich bin kein Anwalt, ja? Ich habe nichts mit Recht zu tun im Sinne von, ich befolge das Recht, aber ich arbeite nicht damit, ja? Ich bin nicht bei den Behörden, ich war mal im Staatsdienst, das ist lange her, ja, aber ich bin primär Systemadministrator, muss mich zwangsläufig mit IT-Security beschäftigen, habe da in den letzten 18 Jahren auch sehr viel gelernt und bin da auch drin, ja. Und daher möchte ich halt wirklich nur auf die Technik eingehen, ja. Keine Agenden, keine Diskussionen, also Diskussionen gerne, ja. Aber wir werden uns hauptsächlich mit dem Fundament beschäftigen, was hinter dieser ganzen Technologie steckt und welche Konsequenzen das für uns alle hat. So, worum geht's? Also, es geht, und ich muss ein bisschen ausholen, letztlich um das Aufbrechen von Verschlüsselung. Ja, das ist die ureigentliche Motivation des Ganzen. Es geht, das müssen wir auch kurz thematisieren, um den Kampf, darf Verschlüsselung knackbar sein oder nicht? Ja. Dieser Kampf ist als Crypto Wars beschrieben, die fangen schon sehr lange an, also gibt es schon länger. Und der Bundestrojaner hat im Deutschen dieses wundervolle Wort Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Es ist letztlich auch synonym mit Online-Durchsuchung, Bundestrojaner, den Begriff hört man nicht so gern, ja, oder staatliche Schadsoftware. Die ersten beiden sind ein bisschen abstrakt, die beiden beschreiben eigentlich sehr gut, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich möchte halt einen Fokus dann auf die Konsequenzen legen, weil das hat für uns alle Konsequenzen. Kurz zur Verschlüsselung, wird ein kleiner Exkurs, ich möchte nur die Highlights rausarbeiten, dass wir wissen, worum es geht. Wenn jemand sicher kommunizieren will, in der Informatik hat man meistens Alice und Bob, die wollen halt ungestört kommunizieren. Und dann gibt's halt die böse Eve, steht für Eavesdropper, ja, die halt versucht, in diese Konversation einzugreifen, im Sinne von sie abzuhören, zu manipulieren und andere Dinge zu machen. Ja. Und die Idee ist jetzt, wir wollen das nicht. Ja. Das heißt, es gibt jetzt hier in diesem grünen Pfeil verschiedene Methoden, Modelle, Algorithmen, Vorkehrungen mathematischer Art, damit das nicht passiert. Ja. Die Komponenten, um das Ganze umzusetzen, sind erstens mal, ich brauche einen Algorithmus, der mir sagt, wie verschlüssel ich und wie entschlüssel ich. Ja. Ich brauche dann die Schlüssel, es kann einer sein, es können mehrere sein. Und es gibt auch verschiedene Arten davon, es gibt auch sogar öffentliche Schlüssel, das ist dann ein anderes Verfahren. Ja. Und ich habe dann natürlich noch die Nachricht. Das heißt, wir haben den Algorithmus, das Schlüsselmaterial und die Nachricht, um die es geht, einerseits im Klartext, andererseits verschlüsselt. Und es gibt jetzt einen Grundsatz. Dieser Grundsatz stammt von einem französischen Kryptologen aus dem 19. Jahrhundert, der Herr Kerckhoff. Ich habe jetzt hier in grün markiert, Dinge, die man wissen darf. Ein Schutz von Kommunikation in Form von Kryptographie darf nicht davon abhängen, dass ich den Algorithmus geheim halte, weil wenn ich das machen muss, hat er vielleicht Schwächen. Den müssen möglichst viele anschauen, testen, angreifen, damit er sicher genug ist. Die geheimen Schlüssel darf ich natürlich nicht publizieren, das ist irgendwie kontraproduktiv. Die öffentlichen Schlüssel darf ich publizieren und klarerweise den Klartext sollte ich auch nicht publizieren. Ja? Aber der Geheimtext muss aus der Hand gegeben werden können, der Algorithmus auch. Es fokussiert sich im Wesentlichen auf die Arbeit des Algorithmus zusammen mit den Schlüsseln, was die Sicherheit ergibt. Ja? Diese Grundsätze sind von 1882, ja, und die gelten immer noch. Ja, was haben wir dann noch Grundlegendes bei der Kryptographie? Erstens, Schlüssel sollte man möglichst oft wechseln. Je länger Sie einen Schlüssel verwenden für Verschlüsselung, desto angreifbarer wird er, weil man vielleicht bei der Nachricht auf irgendwelche Wiederholungen schließen kann. Idealerweise wechseln Sie den Schlüssel ständig. Das macht man nicht selbst, da gibt es Algorithmen dafür. Wenn Sie nachschauen wollen, es gibt die sogenannte Perfect Forward Secrecy oder Forward Secrecy. Die ist in vielen Produkten, Software, Protokollen enthalten. Und gerade im Web, wenn Sie HTTPS-basierte Webseiten aufrufen, ist das Ziel eines jeden Admins, dass sie PFS konfigurieren, dass die Schlüssel möglichst, also dass der Originalschlüssel möglichst selten verwendet wird und für die Kommunikation möglichst temporäre Schlüssel verwendet werden, die oft wechseln. Was sie auch wollen ist, sie wollen, dass Sender und Empfänger ohne Mittelsmenschen kommunizieren können. Das heißt, die Nachricht darf nur vom Empfänger oder der Empfängerin entschlüsselt werden können. Umgekehrt darf der Sender aber nicht jetzt an mehrere Stellen verschlüsseln. Ja? Das nennt sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das möchte man unbedingt haben. Ja? Man möchte nämlich, dass niemand auf dem Weg, keine Maschine, kein Mensch, gar niemand, ja, Einblick in die Kommunikation erlangen kann. Und wichtiger Punkt, den erwähne ich jetzt nur, viele glauben, wenn ich was verschlüssele, dann ist es ja automatisch unterschrieben. Das stimmt nicht. Ja? Jeder kann verschlüsseln. Wenn Sie einen Schlüssel haben, können Sie ihn verwenden, aber das sagt noch nichts über die Identität des Senders oder eine potenzielle Signatur. Ja? Dafür gibt es eine Authentisierung und in vielen Protokollen, die eingesetzt werden, ist das enthalten. Es sind aber zwei verschiedene Dinge, die zwar zusammengehören, aber anders implementiert sind. Aber damit haben wir es zu tun. Ja? Und wir merken uns jetzt das Kerckhoff-Prinzip, also Schlüssel bleiben geheim, Algorithmus darf man herausgeben und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil genau das ist nämlich etwas, was es, sei es legalen Mittelsmenschen, Mittelspunkten oder Angreifern, das Leben erschwert. Und das Ganze ist auch relativ alt, also sprich die Crypto Wars. Wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben und wenn Sie ein bisschen Fantasie haben, ist es eigentlich dasselbe, können Sie die Crypto Wars zurückverfolgen bis ins 15. Jahrhundert, weil es gab damals sogenannte schwarze Kammern, die gab es noch bis ins 17. oder 19. Jahrhundert. Das waren spezielle Poststellen, wo man Kommunikation zwischen Regierungen, damals halt Regierungsfamilien, und Botschaftern, es gab auch schon Botschafter, abgefangen hat. Das heißt, Boten waren angehalten, ihre Post zu den schwarzen Kammern zu bringen, wo sie kopiert wurden, damit halt der jeweilige Regent oder die Regentin auch weiß, was los ist. Ja? So, jetzt fast forward nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt da die COCOM-Liste, die hat den Ursprung im Kalten Krieg, aber das ist eine Liste, die man damals eingerichtet hat mit einer Reihe von Mitgliedstaaten. Man wollte damals verhindern, dass bestimmte Technologie dem Warschauer Pakt oder verwandten Staaten, die mit dem Pakt zu tun haben, verkauft wird. Die COCOM-Liste regelt Sachen wie, also später hat sie geregelt, Computersysteme und andere Dinge. Ja. Ist jetzt nicht direkt Crypto War, sondern man möchte halt irgendwie die technischen Fähigkeiten reduzieren für den Gegner und möchte halt da steuern. Ja. Ein Meilenstein digital war dann der Data Encryption Standard. Das war ein standardisierter Algorithmus, gedacht für die Wirtschaft und auch für Behörden teilweise, um Daten sicher von A nach B zu bringen. Ja. Damals gab es schon sowas wie das Internet, aber der war halt gedacht für Anwendungen über andere Netze, aber prinzipiell wollte man der Wirtschaft einen Algorithmus zur Verfügung stellen, mit dem sie Verschlüsselung einsetzen können. Der nächste Meilenstein, und da wird es dann schon langsam gefährlich in Anführungszeichen, war die Software Pretty Good Privacy von Philipp Zimmermann. Das war gedacht für alle, ja? Damit konnten sie damals E-Mails verschlüsseln, Sie können mit PGP oder Nachfolgerversion alles verschlüsseln, aber damals war es für E-Mail gedacht, hatte damals moderne Algorithmen und das Ganze hat halt nicht wirklich Gefallen gefunden. Und nachdem Verschlüsselung dann 93 so langsam Thema wurde, weil das Internet sich verbreitet hat und man gedacht hat als Staat, wenn alle verschlüsseln, können wir überhaupt nichts mehr tun, wir sind verloren und alle wissen mehr als wir. Unter der Clinton-Regierung gab es deswegen das Projekt Clipperchip. Man hat gesagt, okay, ihr müsst alle eure Schlüssel bei der Regierung hinterlegen. Das heißt, für jede Kommunikation, für jede Transaktion, wo Sie irgendeinen Verschlüsselungsstandard verwenden, der Schlüssel liegt bei uns, wir verwahren ihn sicher, weil wir sind die Regierung, uns kann man vertrauen. Und das Ganze war gedacht, dass man das in Geräte einbaut, Telefone, Faxgeräte, alles, was irgendwie kommuniziert. Ja? 1994 gab es einen Streit in der NATO um den Mobilfunkstandard. Mobilfunk möchte auch verschlüsseln, weil sie ja über die Luft reden. Die Luft teilen wir ja mit uns allen. Ja. Da gab es einen Streit zwischen Deutschland und England. Ja. Deutschland wollte eine möglichst starke Verschlüsselung im Mobilfunk, weil sie eben eine Grenze zum Warschauer Pakt hatten, zur DDR. Und die Briten haben gesagt, nein, nein, wenn wir jetzt anfangen, Mobilfunk stark zu verschlüsseln, dann können wir gar nicht mehr mithören. Ja. Man hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, aber wie gesagt, das ist nicht gerade öffentlich diskutiert worden. Das Ganze geht dann weiter und beschleunigt sich stetig. 1995 hat man SSL geboren für HTTPS-Seiten. Da hat man schon einen Unterschied gemacht. Der Rest der Welt soll nur einen schlechten Schlüssel kriegen. 40 Bit ist sehr mager, ja. Und die USA wollten für sich den modernen Stand der Dinge. Und das sehen wir schon, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Man weiß nämlich, dass starke Verschlüsselung für die Wirtschaft wichtig ist. Man möchte aber trotzdem Zugang erlangen. Das ist ein Widerspruch in sich und merken Sie sich das, da komme ich noch drauf zurück. Der Clipper-Chip hat nach 3 Jahren dann keine Verwendung gefunden. Der wurde eingestellt noch unter der Clinton-Regierung. Es kam dann lange nichts, aber das stimmt nicht. Es gibt immer wieder Begehrlichkeiten, ja, in Verschlüsselung einzugreifen. 2010 gab es dann wieder mal die Forderung, wir müssen alles entschlüsseln können. Es gab dann 2014 wieder mal Kritik an starker Krypto, speziell weil die Smartphones, die jetzt aufgegriffen haben. Warum 2014? Naja, weil 2013 der Herr Snowden Daten publiziert hat. Vorletztes Jahr wollte man in UK die sämtliche Kryptographie verbieten, die keine Hintertür hat. Ja, ich komme noch drauf, dass das leider schlecht ausgegangen ist. Und Sie sehen, es beschleunigt sich, weil die Engländer haben letztes Jahr den Investigatory Powers Act verabschiedet. Und jetzt kann nämlich das Innenministerium Tech-Companies, die in Britain Business tun und Produkte entwickeln, sagen, hier kommt jetzt eine Hintertür rein. Das heißt, damit hat sich eigentlich England schon vom Sicherheitsmarkt verabschiedet. Wenn Sie ein britisches Produkt kaufen, das Verschlüsselung verwendet, das Home Secretary kann dort alles hineinreklamieren, was notwendig ist. Und das wurde auch nochmal unterstrichen dieses Jahr. Die jetzige Innenministerin von England hat halt gesagt, das Ziel von Regierungen ist es, so viel Informationen wie möglich zu bekommen. Und wenn Sie glauben, dass es nur in England passiert, also wie gesagt, das wird jetzt noch weitergehen, einige Internetfirmen kooperieren auch ohne, dass sie Ihnen das sagen. Ja? Manche haben einen Transparenzreport, aber da steht auch nicht alles drin. Ja? So, aber das ist der Hintergrund. Krypto ohne Hintertür ist ein Sicherheitsfeature, was fundamental ist. Ja? Sie können das vergleichen mit einer kugelsicheren Weste. Die, also man hofft, man braucht sie nie, ja? Aber wenn man so eine hat, dann möchte man auch, dass sie genau das tut, was sie soll. Wenn Sie jetzt hier eine Stelle markieren, wo die Polizei oder wer auch immer reinschießen darf, ja, weil es könnte ja sein, dass der Falsche die Weste trägt, dann möchte ich ja eine Hintertür haben, dann ist dieses ganze Konzept sinnlos. Ja? Dann habe ich eine Sicherheitsmaßnahme und ich weiß ganz genau, an der Stelle kann ich sie außer Kraft setzen. Das macht keinen Sinn. Deswegen gibt es jetzt diesen unseligen Bundestrojaner. Ich bleibe bei dem Begriff, weil es genau das ist, was es aussagt. Was Sie jetzt hier sehen, ist der Entwurf aus Deutschland. Ich habe jetzt deutschen und österreichischen Entwurf beiderseits verwendet. Prinzipiell ist das Konzept aber dasselbe. Ja? Und was man hier machen möchte ist, also man möchte mit technischen Mitteln hier drüben genutzte informationstechnische Systeme manipulieren, möchte da eingreifen zum Zwecke der Überwachung und Aufzeichnung, insbesondere unverschlüsselter Daten. Also sprich, man weiß, dass Krypto doch wichtig ist für das Geschäft. Also man weiß es außer in England. Ja. Das heißt, man überlegt sich jetzt, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht wirklich gut aufgebrochen werden kann und wenn wir einen Vertrauensverlust haben, dann gehen wir doch an die Quelle oder an das Ziel. Und dann warten wir einfach, bis die Daten wieder entschlüsselt sind und dann holen wir sie uns. Ja? Und das Spannende ist halt, das soll halt auch teilweise live geschehen und das muss halt auch interaktiv gesehen werden, im Sinne von, sie können schlecht dem Betriebssystem sagen, pass auf, wenn du irgendwas Unverschlüsseltes siehst, heb das mal auf für uns, sag's niemandem. Das heißt, sie müssen deine Software hineinbringen in das System und das ist eben genau der Bundestrojaner. Wer jetzt glaubt, dass es die noch nicht lange gibt, der täuscht sich. Also die gibt es schon lange, ja? Allerdings halt nicht in allen Staaten. In bestimmten Ländern sind sie schon Teil, ich sag mal, des Arsenals oder der Mittel, die eingesetzt werden. Da gibt es auch Recherchen, weil da redet man nicht so gerne drüber. Es gibt Anbieter am Markt, die in diversesten Ebenen eingreifen, Betriebssystem, Netzwerk, mittels Maschinen, Dinge, ja. Hier sind ein paar aufgelistet. Es gibt da, in der nächsten Folie gibt es da ein Institut, was da die ein bisschen verfolgt, ja. Aber es gibt Anbieter, die solche Software entwerfen, testen und verkaufen. Zwar nur an Staaten, aber, naja, Staaten ist ja auch ein weiter Begriff. In Deutschland wurde ein Bundestrojaner 2011 kurz vor dem Selbstmord gefunden, weil ich komme dazu noch später dazu, der Bundestrojaner oder diese Software soll ja, wenn die Überwachung abgeschlossen ist, sich selbst zerstören, damit halt das System so wie vorher ist. Das geht zwar nicht, aber es ist eine schöne Idee. Und offensichtlich war da ein Bundestrojaner nicht ganz fertig mit der Selbstlöschung. Und der wurde dem Chaos Computer Club zugespielt und man hatte halt dann die Gelegenheit, den Code zu analysieren. Ja? Aber das ist jetzt schon 6 Jahre her und das Ding wurde schon eingesetzt. Und wichtig zu wissen, man kann es nicht anders zusammenfassen. Diese Software ist letztlich Spionagesoftware. Ob die jetzt von Cybercrime-Developern Software-Developern hergestellt wird oder von Firmen, die nur an Staaten verkaufen, ist irrelevant, weil der Zweck ist derselbe. Ja? Finden von Daten, kopieren von Daten und um das Ganze zu installieren, manipulieren von Daten. Und das bedeutet, es ist staatliche Schadsoftware. Ja? Mag sein, dass das Ganze einen Sonderstatus hat, aber technisch ja, ist es Schadsoftware. Ununterscheidbar von Trojanern, die ihre Daten verschlüsseln, die sie erpressen oder was auch immer tun. Ja? Weil wenn eine Schadsoftware oder eine Software irgendwo einbrechen muss, ist sie eine Schadsoftware, wenn das das Ziel nicht möchte. Ja? Und was dann die Software macht, ist völlig beliebig, weil alle Maschinen, die den Turing-Test bestehen, eine universelle Rechenmaschine sind, können alle mathematischen Probleme, die diesem Test genügen, ausführen. Und damit kann eine Schadsoftware alles tun, was sie will. Oder alles, was die Mathematik möglich macht. Wo gibt es diese Sachen? Also das Citizen Lab ist ein Institut von der University of Toronto. Die haben Forschung in dem Bereich, die haben auch schon mal erhoben, wer setzt sowas ein. Sie sehen hier, Stand 2015, das sind Länder, die solche Schadsoftware einsetzen. Die Finnfisher Spyware ist jetzt aber nur ein Produkt von einem Unternehmen. Ja. Sie sehen, wo das eingesetzt wird. Sie können sich überlegen, was diese Länder gemeinsam haben. Viel Fantasie brauchen wir da nicht. Ja. Aber vielleicht ist da auch irgendwas mit den Grundrechten nicht ganz richtig. Aber das ist schon 2 Jahre alt. Die Software fällt nicht vom Himmel, die muss entwickelt werden. Die gibt es schon länger. Ja? So, Schadsoftware. Was tut die eigentlich so? Ja? Ich habe jetzt hier eine Zusammenfassung aus den Analysen vom Chaos Computer Club, vom Citizen Lab mal dargelegt. Also was kann die Schadsoftware? Ja? Also sie kann mal, das ist irgendwie klar, ja, sie kann Screenshots und Screenvideos machen. Bedeutet, wenn sie die Daten irgendwie vor der Verschlüsselung abfangen wollen, dann wissen sie ja nicht, welche Software wird verwendet. Sie können dann zwar nachschauen, wenn sie drauf sind, aber statt jetzt sich die Mühe zu machen, in die Software direkt einzugreifen, na, wo ist denn jetzt der Klartext? Man nimmt einfach das, was auf dem Screen steht. Ja? Weil in der Regel geht es ja um E-Mails oder Nachrichten, die man eingibt. Ja? Die stehen ja irgendwann mal auf dem Screen, sofern das ein Mensch bedient. Ja? Das heißt, ich kann einfach den Bildschirm nehmen und spare mir dann einfach zu überlegen, naja, welche Software verwendet der jetzt gerade oder die. Ja? Aber es heißt, Spionagesoftware steht mal der Zugriff auf den Bildschirm frei. Ja? Und die Dinge, die auf dem Bildschirm stehen, werden einfach kopiert, was auch immer da draufsteht. Ja? Weil der Anspruch ist, den Klartext vor der Verschlüsselung zu finden, ja, und zu kopieren. Sie können alles, was auf dem Screen steht, kopieren und abführen. Das nächste Problem ist, diese Schadsoftware ist modular. Das heißt, es macht ja jetzt irgendwie Software-Development-technisch wenig Sinn. Sie haben jetzt eine Spionagesoftware oder einen Bundestrojaner für einen Zweck. Jetzt hat sich aber irgendwas geändert, jetzt müssen Sie ein Update machen, jetzt können Sie schlecht ein neues Produkt verteilen, um bestimmte Funktionen nachzurüsten. Deswegen kann diese Software Module verwenden. Das heißt, Sie können im Betrieb die Software erweitern und zusätzliche Funktionen dazugeben. Das heißt, dieses Ding ist jetzt kein statisches Programm, was genau diesen Zweck hat, der dokumentiert ist, sondern solange das Ding Internet hat und nach Hause telefonieren kann, kann es beliebig verändert werden. Wenn Sie Code verändern können, können Sie auch beliebige Daten verändern. Sie können zum Beispiel auch Daten auf diesen Computer raufkopieren. Ja? Das ist halt irgendwie blöd, wenn Sie irgendwas suchen, nichts finden und die Hochladfunktion haben. Ja? Bisschen Kreativität kann man da ausleben, ja, wird natürlich nie gemacht, aber die Funktion ist da. Natürlich können Sie auch, wenn Sie Screenshots machen können, Bildschirmaktivität mitlesen, aber speziell Browser sind interessant. Weil was verwenden die Menschen heutzutage? Kommunikationssoftware und das Web. Wenn Sie einen typischen Anwender-PC nehmen, einen Office-PC, in der Regel ist da ein E-Mail-Programm, ein Messenger und das Web installiert, also sprich ein Browser. Das heißt, eine Spezialeigenschaft haben die Spionagesoftware-Varianten schon. Sie schauen gezielt nach Browser und schauen, na, was ist da in der History und was surft sich da herum. Ja? Das können die. Man kann natürlich auch Mikrofon und Kamera einschalten. Sie dürfen nicht vergessen, wenn eine Schadsoftware irgendwo einbricht, dann hat sie in der Regel volle Rechte. Also das geht nur, da komme ich drauf, wenn irgendwas kaputt geht und dann sind die Sicherheitsmaßnahmen defekt. Ja? Das bedeutet, Sie haben vollen Zugriff auf alle Hardware, die Sie finden an diesem System. Und Sie können natürlich nicht nur Screenshots machen, Sie können aufnehmen und Sie können halt die Person filmen, die vor dem Ding sitzt. Ja? Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Kamera abzukleben. Das nächste Problem, und das betrifft laut Analysen momentan nur den 2011 gefundenen Bundestrojaner vom LKA Bayern, ja. Die haben Informatik nicht verstanden, also nicht das LKA, sondern die Firma, die das hergestellt hat, sondern die haben Verschlüsselungsverfahren so verwendet, dass es selbst Anfang der 40er Jahre schon bessere gab, ja. Das heißt, was die hier gemacht haben, hätte man nicht mal mit der Enigma gemacht im Zweiten Weltkrieg, ja, oder mit vergleichbaren Maschinen. Das heißt, völlige Unkenntnis von Kryptographie, gut für uns, gut für die Sicherheit, schlecht für die Sicherheit in dem Fall, weil das Ding soll ja auch die Daten gesichert übertragen. Wenn Sie jetzt die Kryptographie nicht verstehen, dann geht das halt nicht. Ja? Und ganz wichtiger Punkt, das finden Sie in den Broschüren der Firmen, die diese Produkte anbieten. Es ist für alle Betriebssysteme verfügbar. Also wenn Sie jetzt glauben, ha, ich habe Linux, ich habe ein Mac, ha, ich habe ein Smartphone, das ist schade, aber das spielt keine Rolle. Es gibt diese Software für alle Betriebssysteme, laut Herstellerprospekt. Ja, es wurden auch schon auf verschiedenen Geräten Spuren gefunden. Also man darf sich da keine Illusionen hingeben. Sie müssten schon ein sehr altes Betriebssystem verwenden, also sprich aus den 70ern, aber das wollen Sie natürlich nicht. Ja? Also Betriebssystem und Wahl der Plattform ist kein Exit. Ja? Die Hersteller müssen natürlich alles unterstützen und das tun sie auch, weil es gibt ja Geld dafür. So, jetzt haben wir darüber geredet, was es ist, wo es herkommt, aber wie kommt das Ganze auf einen Rechner oder auf ein Endgerät? Ja? Ich meine, die Dinger werden ja nicht im App Store angeboten, ja, oder vielleicht doch. Schauen wir mal. Aber Sie bekommen einen Bundestrojaner ganz genauso, wie Sie einen Erpressungstrojaner kriegen oder andere Spyware oder Schadsoftware. Entweder freiwillig, ja, Weil jemand überredet sie, schickt ihnen eine tolle E-Mail, schickt ihnen einen tollen Link für eine tolle Webseite. Sie klicken einmal zu viel und die Sache ist gelaufen. Ja? Wenn das nicht geht oder wenn man das halt verdeckt machen möchte, was ja oft der Fall ist, ja, in diesem Kontext, dann brauche ich Sicherheitslücken, die man noch nicht kennt, um das System anzugreifen. Vielleicht brauche ich dann trotzdem noch diesen ersten Weg, weil selbst wenn ich jetzt auf einem Rechner weiß, der hat eine Lücke, ich muss ja irgendwie das Zielsystem, die Zielperson dazu bringen, dass sie kooperiert. Ja? Und es gibt ja heutzutage Sicherheitstechniken wie Antivirus, Firewalls und sowas, sie haben ja nicht unbedingt direkten Zugriff. Ja? Und im österreichischen Gesetzesentwurf ist dann halt auch vorgesehen, ja gut, dann kommen wir halt vorbei und installieren das. Steht im Entwurf. Ja? Also die kommen dann in die Wohnung und dann wird es installiert. Auch spannend, weil was passiert, wenn das Ding ausgeschaltet ist? Weil vielleicht haben sie Festplattenverschlüsselung und vielleicht andere Maßnahmen. Wie installiert der sich dann? Ja? Ist nicht gelöst, aber ist ja egal. Ja? Aber wie gesagt, diese Optionen gibt es. Ja? Ich tendiere dazu, dass es die ersten beiden sein werden. Der zweite Punkt auf jeden Fall. Und damit das alles funktioniert, ja, darf es keine funktionierende Sicherheit geben. Alle Methoden, egal in welche Richtung Sie jetzt denken, Sie können jetzt kreativ sein, wie Sie wollen. Ja? Wenn das gehen soll, muss die Sicherheit eine Lücke haben. Das heißt, aus der Sicht des IT-Security-Spezialisten, die Sicherheit ist mangelhaft, könnte verbessert werden und es gibt Lücken, die einfach offen sind oder nicht gepatcht sind. Das ist die Voraussetzung. Das löst jetzt aber irgendwie nichts, ja, weil wenn ich jetzt das hernehme, allein diese drei Punkte kombiniere damit, ja, dann wirft das mehr Fragen auf, als die Gesetzesentwürfe beantworten. Weil Lücken. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie Schadsoftware, generische Schadsoftware überhaupt auf Rechner kommt und woher die Lücken kommen? Es gibt natürlich in der IT-Security-Szene verschiedene Wege und man möchte natürlich, wenn man einen Fehler findet in einer Applikation, die möglichst viele betrifft, möchte man die Leute warnen. Ja? Das heißt, sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, ich warne jetzt alle, da gibt es ein Problem, bitte passt auf, oder ich habe es schon recherchiert und habe einen Bericht dazu. Aber die Idee von der IT-Security ist, wenn etwas einen Defekt hat, muss das so schnell wie möglich kommuniziert werden, damit alle gewarnt werden. Weil wir alle verlassen uns auf die IT tagtäglich, auch die Behörden. Ja? Und wir wollen wissen, wenn es eine Lücke gibt, weil wir wollen ja nicht, ja, dass die falschen Leute auf unserem System sind. Und ein Zero Day, wie es eben beschrieben ist, ein Zero Day ist jetzt eine Lücke, für die es keine Vorwarnung gibt. Deswegen Zero Day, 0 Tage Vorwarnung. Sprich, das ist eine Lücke, die noch niemand kennt. Die wurde noch nicht erforscht, aber sie funktioniert. Das heißt, sie wurde schon gefunden, getestet und soweit entwickelt, dass sie reproduzierbar einsetzbar ist. Letztlich ist es einfach eine unbekannte Sicherheitslücke mit einem schöneren, naja, schönen Anführungszeichen, Ausdruck. Ja. Zero Day klingt gut, wer sich damit nicht auskennt, weiß halt nicht, was das ist, aber das ist im Prinzip eine der Öffentlichkeit und den Herstellern und den Entwicklern unbekannte Sicherheitslücke, die aber schon so weit entwickelt ist, dass man sie verlässlich einsetzen kann. Weil sie wollen ja, wenn sie Schadsoftware publizieren, dass sie verlässlich läuft, weil entweder sie haben eine Ermittlung oder sie wollen Geld verdienen, ja. Das muss ja klappen. Ja? Also die Lücken haben wir mal. Und da jetzt nicht jeder Sicherheitslücken erforscht, weiterentwickelt und verkauft, gibt es da einen Markt. Ja? Es gibt Leute, die suchen danach gezielt, machen das Ding fertig und verkaufen es dann. Da gibt es eine rege Nachfrage und die Dinger sind doch teilweise relativ teuer, je nachdem für wie viele Systeme es sie gibt, wie gut sie funktionieren und wie gut die Qualität ist. Und wer braucht sowas? Naja, natürlich das ganze Cybercrime, also alle illegalen Machenschaften, die mit Schadsoftware und anderen Dingen zu tun haben, brauchen das. Die Geheimdienste brauchen das, weil ich meine, man will ja auch mal auf Rechner, vielleicht, weiß ich nicht, gehört da nicht dazu. Die Bundestrojaner aber auch. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe den Anspruch, das Ding muss auf den Computer, kostet es, was es wolle, lässt sich leicht regeln, weil die Dinger sind teuer. Ja? Aber das heißt, sie brauchen die Lücken. Ohne Lücken geht das nicht. Ja? Und sie reihen sich dann in diese Liste von Gruppen, die auch diese Lücken brauchen. Ja? Es ist halt die Frage, ob sie sich mit denen identifizieren oder nicht, oder ob sie mit denen auf dieselbe Seite stehen wollen. Ich will es nicht. Ja? Und zu den Kostes, was es wolle, Aspekten. Gute Zero Days sind sehr teuer. Weil Sie dürfen nicht vergessen, Sie wollen ja keinen Zero Day, der mal geht und mal nicht geht. Der muss gehen, immer. Ja? Und es gibt sogar Zero Days, die gehen für mehrere Betriebssysteme oder Plattformen gleichzeitig. Ja? Weil Sie eine Komponente ausnutzen, die überall drin ist. Um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben, der Stuxnet-Virus, der gegen die iranischen Urananreicherungsanlagen eingesetzt wurde, enthielt 4 Zero Days, die sehr maßgeschneidert waren, die sehr verlässlich waren, und die Kosten alleine für die Kenntnisse der Lücken, ja, geht in die Millionen US-Dollar, ja, also 1 Million plus, ja, je nachdem, wie Sie es jetzt rechnen, ja. Das heißt, dieser Markt, der ist sehr umkämpft, da will jeder halt was wissen, ja. Und zu den Preisen, ja, also Sie haben hier zum Beispiel, jetzt läuft, jetzt noch, also wenn Sie zum Beispiel eine Lücke finden bis zum 30. November im Tor-Browser, ja, dann können Sie 1 Million US-Dollar bekommen. Es gibt da einen Anbieter, der zahlt Ihnen das. Ja. Heißt Zerodium, ist ein Markt. Ja. Also noch gilt es, wenn Sie wollen. Nur das Blöde ist, die Lücken, überlegen Sie sich mal, wenn wir jetzt beim Tor bleiben, ja, hier sucht jemand eine Lücke für Tor, wer auch immer dann die Lücke kauft. Ja? Wer verwendet denn eigentlich Tor? Ja? Ich höre immer, dass das die Bösen sind, aber ich habe hier mal eine typische Liste von Tor-Usern. Ja? Haben Sie vielleicht schon auf Vorträgen hier gehört, aber Polizei, Aktivisten, normale Menschen, Familien, Journalisten, Leser, ja? Geschäftsleute, Anwälte, Militär, IT-Professionals, Security-Spezialisten, Blogger, alle verwenden Tor. Jetzt sucht jemand eine Lücke, um Tor anzugreifen. Das heißt, letztlich ist die Lücke ein Aufruf, ich möchte alle diese Leute angreifen. Gebt mir einen Exploit, ihr kriegt das Geld. Warum? Was hat man gegen Journalisten? Ja? Wieso darf meine Tochter nicht Tor verwenden? Ja? Verstehe ich nicht. Aber Sie sehen, das betrifft uns alle. Ja? Tor ist ein Beispiel. Ob da jetzt Tor steht, Office, E-Mail, Thunderbird, wurscht, das ist egal. Ja? So, kurzer Exkurs, weil ich eben gesagt habe, der bayerische Bundesrat war doch nicht so suizid, wie er hätte sein sollen. Spurenbeseitigung. Das ist jetzt in der österreichischen Variante. Während der Durchführung einer Überwachung, Infizierung eines Rechners, ist durch geeignete Protokollierung sicherzustellen, dass der Zugang und jede nachträgliche Veränderung nachvollzogen werden können. Ja? Das heißt, der Bundestreuhänder muss einen Log führen, was er gemacht hat, was er geändert hat. Und das muss so gespeichert werden, dass man es wieder lesen kann, sodass nach der Beendigung der Ermittlungsmaßnahme der vorherige Zustand wiederhergestellt werden kann. Wenn ich diese Kriterien auf Schadsoftware anwende, ich kann Ihnen nur sagen als Systemadministrator, wenn ich irgendwo Schadsoftware habe und selbst wenn es ein Erpressungstrojaner ist, dem ich was gebe, ja, dann glaube ich sicher nicht der Schadsoftware, dass sie meinen Rechner wieder in den Ursprungszustand zurücksetzt. Die einzige Option, die ich dann habe, ist Daten sichern, möglichst kein Code, alles formatieren, löschen oder gleich ein neues Gerät kaufen. Das geht nicht. Ja? Das ist unmöglich. Gut, aber vielleicht weiß ja die Antivirus-Software was, weil wenn es Schadsoftware ist, dann sollte ja die Antivirus-Software Schadsoftware erkennen, sollte auch für Bundestrojaner gelten. Ist eine heiße Diskussion. Ich habe jetzt nur einen Anbieter herausgesucht, das soll keine Werbung sein, es gibt mehrere, die sich mit der Frage schon lange beschäftigen, aber ein Hersteller sagt, nein, das ist Schadsoftware, das heißt, die vertreten dieselbe Meinung wie ich. Ja, Schadsoftware ist Schadsoftware, ist Schadsoftware. Muss erkannt werden. Wenn die irgendwo detektiert wird, werden wir davor warnen. Ja? Das heißt, ein Gegner, den dann die Behörden haben, sind mal ganz normale Unternehmen. Macht das Leben vielleicht nicht einfacher. Was bedeutet das jetzt für uns? Weil ich habe gesagt, ich möchte den Fokus auf die Konsequenzen legen. Ja? Wenn Sie jetzt diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe, zusammennehmen, ja, und rein bei der Mathematik bleiben, bei der Informatik oder wie Sie es nennen wollen, ja, dann ergeben sich Konsequenzen der folgenden Art. Und zwar, es ist keine sichere Kommunikation mehr möglich. Punkt. Das haben Großbritannien, haben sie das schon vorexerziert. Ja? Wenn Sie mit großbritannischen Firmen reden, Plattformen verwenden, E-Mail-Systeme, wurscht, ja, das Home Office, Home Secretary kann alles dort hinein reklamieren. Das heißt, es ist keine sichere Kommunikation mehr möglich. Das betrifft Ihr Telebanking, normale Webseiten, Surfen, Portale, Foren, ja, Amazon, PayPal, alles. Ja. Es ist nicht mehr möglich. Betrifft da die Behörden auch, weil in Österreich muss man nämlich teilweise die Steuer online abgeben und dann online Rechnungen stellen und diverse andere Sachen. Das heißt, die Behörden kompromittieren ihre eigenen Portale. Ja? Auch keine sichere Kommunikation mehr möglich. Und das können Sie jetzt in jedem Bereich fortsetzen. Ja? Gehen Sie einfach davon aus, dass wenn Sie im Browser das Schloss sehen, das nicht stimmt. Ja? Macht irgendwie keinen Spaß. Das ist aber noch nicht fertig, weil wenn es Lücken geben muss, damit das Ding funktioniert, und das wurde ja dokumentiert, also in den Gesetzentwürfen steht ja drin, das Ding muss installierbar sein, sonst geht es ja nicht. Ja? Das heißt, ich kann keine sicheren Computersysteme mehr bauen. Das ist unmöglich. Ja? Ist teilweise, also ich sag mal, jetzt schon unmöglich in Anführungszeichen, weil klar gibt es Zero Days, es gibt Lücken, aber es ist gewollt, dass man keine sicheren Systeme hat. Das ist die Folge. Ja? Und das nächste ist ja, ich kann Ihnen sehr empfehlen, die Analyse vom CCC anzuschauen mit dem bayerischen Trojaner. Die haben eine eigene Steuersoftware gebaut. Das heißt, die haben geschaut, was macht das Ding, und haben ein eigenes Cockpit gebaut, mit dem sie das Ding steuern können. Das heißt, wenn Sie solche Software schreiben, Schadsoftware, dann kann sie missbraucht werden. Man kann schauen, wie funktioniert sie. Man kann sich die Eigenschaften zunutze machen und dann wird das Ding plötzlich missbraucht. Ja, dann habe ich staatlich gelieferte Schadsoftware für die Wirtschaft, also die Schattenwirtschaft in dem Fall. Ja? Und wenn Sie das weiterdenken, ja, alle reden über, wer hackt wen bei den nächsten Wahlen. Das will man dann anscheinend, ja? Weil man kann dann auch keine nationale Sicherheit mehr durchsetzen. Alle beschweren sich, wer jetzt wen wie manipuliert hat, aber wir wollen das offensichtlich per Gesetz. Ja? Das ist irgendwie sehr sinnbefreit. Um ein Beispiel zu nennen, ja, und das ist sogar ziemlich frisch, die WannaCry Schadsoftware, die 2017, dieses Jahr vor ein paar Monaten umtriebig war, die hat eine Schwachstelle ausgenutzt, die der NSA seit 5 Jahren bekannt war. Wenn jetzt eine Behörde für den Staat arbeitet und der Staat etwas für die Bürger tun sollte, zumindest manchmal, ja, dann frage ich mich, wieso weiß eine Behörde von einer Sicherheitslücke und wieso werden dann 2017, 5 Jahre später, Firmen betroffen, teilweise mit Erpressungstrojanern, mit was auch immer, ja, obwohl eine Behörde davon wusste, ja. Das macht keinen Sinn. Das nächste ist, es gibt keine Grundlage. Ja? Den Forderungen, die Sie, ob Sie jetzt in Gesetzesentwürfen oder in Medien lesen, liegen keine Argumente zugrunde. Ja? Wenn Sie nur mal auf den Terrorismus schauen, die bisherigen Attentäter waren den Behörden meist bekannt. Das heißt, es gab irgendwie nicht wirklich Sinn, einen Trojaner einzusetzen, ja, wenn man lesen kann. Und haben auch keine starke Verschlüsselung verwendet. Also ich glaube, da hat Hollywood uns keinen Gefallen getan. Die Leute glauben immer, wenn jemand dann auszuckt oder es in die Luft sprengt, der hat dann Informatik studiert und im Hoodie ist im Keller gesessen und hat Gott weiß irgendwas gemacht. Das stimmt alles nicht. Ja? Weil wenn sie die Skills haben, dann machen sie keinen Terroranschlag, dann machen sie Karriere, ja? Und verdienen Geld. Und das nächste ist, die Maßnahmen erzeugen mehr Daten, die nicht bearbeitet werden. Weil es ist schön, wenn eine Behörde einen Bundestrojaner anschafft, wenn sie aber gleichzeitig Personal abbaut, wie in Österreich passiert, ja, dann ist das irgendwie auch sehr sinnbefreit. Dann habe ich einen Trojaner, der füllt mir ganze Aktenordner und ich habe keinen, der sich das anschauen kann. Das macht auch keinen Sinn. Ja? Und das nächste ist, die Daten, die da erhoben werden, sind natürlich personenbezogen. Das heißt, die sind sensitiv Und wenn wir Datenschutz haben wollen, und die Politik will das ja auch, sonst gäbe es ja auch keine Datenschutzgesetze, dann muss ich diese Daten auch schützen. Und das geht sicher nicht mit Schadsoftware. Ja? Und das Nächste, was mich persönlich auch stört, ja, es gibt auch dieses Going Dark, die Leute verschwinden plötzlich. Naja, wenn ich 20 Euro Bargeld mitnehme, mein Handy zur Laus lasse, bin ich auch dark. Ja? Habe ich auch kein Ordnungssystem mehr dabei und die Leute wissen nicht, wo ich bin. Dann zahle ich noch bar, zahle anonym. Das ist ein Mythos. Ja? Und es ist auch nicht so, dass sie einfach den Tor-Browser installieren und plötzlich ein Superbösewicht sind und sie einfach vom Radar der Welt verschwinden. Das ist ja Blödsinn. Weil sie zahlen ja nach wie vor Rechnungen. Ja? Facebook bietet einen Login über Tor. Wieso? Weil wenn man Tor verwendet, geht man doch dark. Und wieso weiß dann Facebook, wer ich bin? Naja, weil sie einen Login anbieten. Ja? Das heißt, dieses Going Dark mit diesen subversiven, komischen Dingen, diesen Tools, das ist ein Mythos. Ja? Weil alle, um die es geht, haben ja immer noch eine Wechselwirkung mit der echten Welt. Ja? Es geht ja nicht nur um Kommunikation zwischen Maschinen. Der Bundestrojaner will ja die Kommunikation zwischen Menschen abfangen. Und Menschen leben ja nicht im Internet. Ja? Das hat man irgendwie vergessen. Was ich damit sagen will, ist, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und die IT auch nicht. Es gelten die Gesetze, die sonst auch gelten. Ja? Es kann nur sein, dass man den Raum nicht versteht, aber das ist halt Pech. Da gibt es auch Hochschulen, die das ändern können. Die Schadsoftware ist nicht rechtssicher. Bedeutet, da gibt es in der neuen Stellungnahme von CCC einen tollen Passus darüber. Ja? Wenn die Schadsoftware zu einer Überwachung eingesetzt wird, nehmen wir mal an, es ist eine Online-Durchsuchung. Auf dem Hausdurchsuchungsbefehl steht exakt, was gesucht wird. Vielleicht nicht warum, aber was. Wenn das eine Online-Durchsuchung sein soll, dann muss die Schadsoftware exakt diese Funktionen haben. Dann darf sich aber die Funktion nicht ändern. Dann darf es keine Modularität geben, keine Updates, kein Hochladen, kein gar nichts. Ja? Dann darf aber auch das System nicht verändert werden. Das geht irgendwie auch nicht. Und in allen Gesetzesvorschlägen fehlt der Integritätsschutz, der wird still angenommen, dass das ja wohl alles zertifiziert ist. Lesen Sie bitte, wenn Sie das genauer interessiert, die neueste Stellungnahme von CCC, Kapitel 4. Wie kann ich eine solche Software integritätssicher machen? Der erste Punkt ist, sie muss quelloffen sein. Und ich muss auch irgendwie einen Nachweis haben, dass der Quellcode, den ich da sehe, auch wirklich zu dem Trojaner führt, der eingesetzt wird. Weil Sie können viel Quellcode produzieren und publizieren, wenn Sie aber den Code, das Binary, anders bauen, hilft das nichts. Ja? Das heißt, alle Hersteller müssten eigentlich ihre Tools offenlegen oder zumindest nachweisbar machen. Das fehlt leider. Ja? Also wir haben keinen Integritätsschutz. Was Sie immer brauchen, ich sage es Ihnen aus der Systemadministration, Sie brauchen keine Tools, sondern Sie brauchen gutes Personal und fähiges Personal. Ja? Für das Geld, für die man Schadsoftware einsetzen kann und kaufen muss, ja, können Sie wahrscheinlich gute Leute einstellen, die ganzen Aktenberge mal abarbeiten, die es ohnehin schon gibt. Ja? Und vielleicht werden dann noch weniger Anschläge von polizeibekannten Attentätern gemacht. Fazit. Wer Krypto aufbricht und Schadsoftware gesetzlich verankert, hat gar kein Interesse an Sicherheit. Ja? Weil diese beiden Punkte, ja, sind so fundamental, dass sie eigentlich die komplette IT-Security und das, was damit zustande ist, ja, oder was damit verbunden ist, komplett aushebeln. Ja? Und nachdem er implizit dadurch Lücken in Software, Sicherheitslücken, Schwachstellen gewollt sind, ja, weil sonst gäbe es ja keinen Markt dafür, kann das überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun haben. Weder innere, noch äußere, noch Internet, noch nationale. Ja? Gut, jetzt habe ich mich leider ein bisschen sehr beeilt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe versucht, den Bogen zu schlagen, warum gibt es den Krypto-Trojaner, oder den Bundestrojaner, Versprecher, warum gibt es die Crypto Wars? Es geht rein um, die Verschlüsselung ist zu stark. Und ich meine, letztlich ist ja ein Bundestrojaner ein Kompliment an die Mathematik. Das heißt, anscheinend scheint Kryptographie zu funktionieren, sonst gäbe es keinen Bundestrojaner. Vorsicht. Bedeutet, man muss sich halt einfach anstrengen, um an die Nachrichten zu kommen. Heißt, wir können noch mehr oder weniger verschlüsselten Webseiten und Protokollen trauen. Wichtig ist, und das mache ich zum Beispiel, ich favorisiere alle Protokolle und alle Software, die wirklich offengelegt ist, wo ich reinschauen kann. Mit Blackbox-Software arbeite ich nicht oder nicht mit sensitiven Daten. Ja? Aber wie gesagt, wir haben es ja eigentlich nur mit Schadsoftware zu tun. Sie können es nennen, wie Sie wollen, Sie können es auch schönreden, aber es ändert nichts an der Tatsache. Haben Sie Fragen dazu?
Zuerst mal jetzt. Ha. Erst einmal natürlich ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen hier im Raum? Jawohl.
Da war meine Frage die erste natürlich. Bei dem Szenario klingt es ja so, als ob wirklich diese Idee, einen eigenen Rechner zu haben, auf dem man arbeitet, den man nie ins Netz lässt und nur zu kommunizieren mit der äußeren Welt sozusagen, wenn man das explizit möchte, dann auf einen anderen Rechner gehen und da die Kommunikation zu betreiben, wissend, dass diese Kommunikation nicht sicher ist, würde die denn sozusagen, wenn ich auf dem geheimen Rechner die Verschlüsselung betreibe, nicht vor diesem Szenario schützen oder könnte ich sozusagen sehr wahrscheinlich die Infektion sozusagen von dem anderen Rechner, nur weil ich die Daten hin und her transferiere, bekommen?
Ja, also ich meine, prinzipiell ist in der IT-Security-Trennung eines der Gebote. Das heißt, also prinzipiell kann man sich da schon schützen. Und das bringt mich jetzt gerade auf ein tolles Szenario. Angenommen, das Ding muss lokal installiert werden. Jetzt kommt da wer in die Wohnung, jetzt stehen da 10 Laptops. Stelle ich mir lustig vor. Ja? Das heißt, man kann da schon einiges tun. Und ich habe eben noch einen wichtigen Punkt vergessen. Ja? Also ja, man kann sich da schützen. Aber stellen wir uns vor, das Ding ist ausgeschaltet. Hat eine adäquate Sicherheit. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn man das Ding einschaltet, ist, man wird nach einem Passwort gefragt. Ich frage mich, ja, es gibt Lücken, aber wie soll dann die Installation vonstatten gehen? Ja? Und das heißt, dieses Trennen und nicht ein Gerät für alles verwenden, nicht ein Smartphone für alles verwenden, ja, hilft natürlich sehr. Ja?
Ich hätte nur eine Frage, und zwar inwiefern würden Live-Betriebssysteme wie zum Beispiel Tails die ganze Situation etwas verändern? Es hat ja einen ähnlichen Ansatz wie verschiedene Geräte zu verwenden, wenn ich einfach jedes Mal, wenn ich den Computer starte, ein neues Betriebssystem sozusagen installiere und keine Daten auf den Computer gespeichert werden, schützt man sich in dieser Hinsicht wenigstens für eine gewisse Zeit, oder?
Also ja und nein, ich weiß, es klingt wie Politik, aber die Sache ist die, es kommt darauf an, auf welchem Level die Kompromittierung stattfindet, also wo die Schadsoftware einhakt. Ja? Wenn es das Betriebssystem ist dann ja, dann kann ich einfach Tails booten oder was anderes und dann ist das infizierte System nicht aktiv. Wenn die Infektion oder die Kompromittierung tiefer geht, also BIOS, UEFI-BIOS oder wie auch immer, dann hilft mir das nichts, weil dann habe ich Schadsoftware auf dem Level, aber, gute Nachricht, die ist teuer. Ja? Und wir wissen alle, Budgets werden gekürzt.
Wenn das größte Einfallstor der Browser ist und die sicherste Methode Open Source Browsers, ist es vernünftig, diesbezügliche Browser zu verwenden? Oder ist das ein Trugschluss?
Also ich mache das so, weil ich zumindest bei den Systemen, die ich verwende, weiß, dass der Quellcode, der publiziert ist, auch tatsächlich der ist, der bei mir läuft. Ja? Notfalls kann ich...
Das wäre mal ein guter Ansatz, ein bisschen was für die Sicherheit zu machen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die zweite Frage ist, Sie haben gesagt, Avira als Antivirenprogramm.
Beispiel, nur ein Beispiel.
Kaspersky, wie schaut das aus?
Also ich hatte nur Platz für ein Bild, aber die sagen dasselbe. Aber es gibt eine eigene Diskussion um Antivirus-Software. Ja? Also ich rechne damit, dass alle mitmachen, weil das Blöde ist, sobald einer der Antivirus-Hersteller sagt, wir machen es nicht, kann ich das Produkt nicht mehr verwenden und sie sind aus dem Markt. Und damit regelt sich das.
Zum Handel mit Zero-Day-Exploits, gibt es da einen aktuellen Überblick, wo, in welchen Ländern der Handel vorwiegend stattfindet oder von wo er ausgeht, welche die gerade die Plattformen im Netz sind, bei denen am meisten gehandelt wird?
Also es gibt natürlich auch Firmen, die sich deklarieren, dass sie sowas machen. Prinzipiell, nachdem solche Schadsoftware auch technologisch anspruchsvoll ist, finden Sie diese Firmen und solche, die sie entwickeln, überall dort, wo sie starke IT haben. Ja? Das heißt, USA, Europa, ja, also überall da, wo sie Software entwickeln, finden Sie auch solche Firmen. Also eine Liste kann ich jetzt keine geben, aber das Citizen Lab hat eine Liste, beziehungsweise die ändert sich auch teilweise, aber es gibt einige, die deklarieren sich wie Zero Dium oder auch andere, die deklarieren sich, wir sammeln Zero Days.
Zu der Diskussion Antivirensoftware würde ich nur gerne beitragen. Es gab vor einiger Zeit, es ist schon ein paar Monate her, auf der IT-Newsseite golem.de einen sehr spannenden Artikel mit dem Titel Die Schlangenölindustrie, wo es genau um diese Antivirenhersteller geht, wo sehr schön beschrieben ist, dass Antivirensoftware teilweise tatsächlich ein Einfallstor für Schadsoftware sein kann, weil oft von Antivirenherstellern die Parser für irgendwelche Dateiformate zum Beispiel ungeprüft aus irgendwelchen Projekten übernommen werden, die dann selber Sicherheitslücken haben, wo dann teilweise der Code quasi schon mit erhöhten Rechten ausgeführt wird. Also ich glaube, dass gerade Antivirensoftware ein Thema ist, über das man sehr gut nachdenken sollte, ob man sie überhaupt einsetzen will oder nicht.
Ja, das stimmt, wobei die haben einen schweren Job und Antivirus-Software ist für mich ein grober Anhalt und die eigentlichen Tests kommen dann erst. Ja. Also die Antivirus-Software steht bei mir in der IT-Architektur immer am Anfang, möglichst auf Systemen, die ohnehin kompromittiert werden können, ja, und wir haben ein mehrstufiges System. Aber Sie haben recht, komplexer Code hat auch viele Schwachstellen.
Meine Frage ist, wie kann es eigentlich zu diesen Zero Days kommen? Ich meine, sind die Entwickler schlecht? Testen die Software nicht? Oder wie geht das? Ich meine, das ist eigentlich das Basis.
Ja, aber, ich soll vielleicht in die Politik gehen. Softwareentwicklung. Sie haben bei Software extrem viele Zustände, die das System einnehmen kann. Das heißt, wenn Sie eine einigermaßen mittelmäßig komplexe Software nehmen, dann ist es schwer vorauszusehen, wann die Software in welchem Zustand ist. Und nachdem sie von Menschen geschrieben wird, Computer können auch Software schreiben, die ist dann ein bisschen besser, ja. Aber irgendwer, der das Ding designt, muss antizipieren, was kann alles passieren. Und da gehen die meisten Sachen schief, ja. Plus die Kreativität der Angreifer ist auch sehr groß. Das heißt, die verwenden teilweise Dinge, die gar nicht so gedacht sind. Ja? Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gesehen über ein manipuliertes PDF, was gleichzeitig ein PDF, ein JPEG und ein ZIP-Archiv ist und alle Tests positiv verlaufen. Ja? Damit haben die Entwickler nicht gerechnet, dass das geht, aber die Dateiformate, die wir verwenden, erlauben das. Und das heißt, es ist nicht nur die Software, sondern auch die Formate, die wir haben wollen, weil wir wollen ja alle Video-Streaming machen. Die Streaming-Formate und die Video- und Audio-Formate sind super komplex, ja, und da wird zwangsläufig irgendwas schiefgehen. Daher kommt es.
Ja, ich möchte auf die Frage, die da gestellt wurde, kurz eingehen. Mathematisches Theorem ist, Fehler kann ich nachweisen. Was ich nicht nachweisen kann, ist das Nicht-Vorhandensein von Fehlern. Erstens. Zweitens, wenn Menschen arbeiten, machen sie zwangsläufig Fehler. Das passiert, unabhängig davon, wie gut sie arbeiten oder wie nicht. Es ist eine Frage der Methodik, der Rahmenbedingungen, unter denen entwickelt wird, wie gut und wie sicher Systeme sind. Aber prinzipiell Fehler sind immer vorhanden. Es sind auch schon Brücken eingestürzt, obwohl es gute Ingenieure waren, die es gebaut haben. Also man muss damit rechnen. Und es geht darum, möglichst frühzeitig festzustellen, dass sehr wohl Fehler vorhanden sind und welche Art von Fehler vorhanden ist. Und immer auch im Sicherheitsdenken mit berücksichtigen, dass Dinge schiefgehen können.
Also auch auf diese Zero Days oder den Markt sozusagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ist das irgendwie illegal oder sollte das illegal sein? Weil wenn das nicht verboten wird, ich meine, die können dann vielleicht sagen, okay, wir wollen ja nur die Sicherheit erhöhen, indem wir sowas ausschreiben, aber da muss es ja irgendeine Überprüfung geben oder Anstrengungen, dass sowas abgestellt wird.
Ja, das Problem ist, das Kaufen von Zero Days ist ja nicht illegal. Vielleicht wollen Sie das einem guten Zweck zuführen. Das Problem ist, ja, das ist sehr ambivalent. Ja. Und die Sache ist die, wir haben in der IT-Security eine Strategie entwickelt, alles, was gefunden wird, möglichst früh publizieren. Vielleicht haben wir Glück, wir treffen einen Zero Day und machen den Markt kaputt. Das heißt, momentan ist das das Einzige, was da hilft. Ja? Also es gibt leider, und vor allen Dingen, vergessen Sie nicht, es kann nicht illegal sein, weil die Behörden verwenden sie auch. Rechtlich, ja. Also.
Ich hatte mich gefragt gerade, wie werden wir das Ganze jetzt wieder los? Also und leider muss ich sagen, ist die beste Idee, die mir jetzt gekommen ist, das Szenario, dass wir tatsächlich in die Situation kommen, dass mal jemand angeklagt ist und keine anderen Beweise vorliegen als eben solche. Und dann tatsächlich man einen Richter überzeugen kann, dass diese Beweise eben keine sind. Und derjenige freigesprochen wird mit entsprechendem Trara in den Medien. Meine Frage ist schlichtweg, haben Sie eine bessere Idee als das?
Nein, und vor allem diese Idee hat einen Haken. Der Bundestrojaner wird dann zu einer Ermittlungsmethode, genauso wie andere DNA-Analyse, Fingerabdruck, was auch immer. Ja. Und ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie John Oliver kennen, da gibt es ein Special über Forensic Science, ja. Schauen Sie sich das mal an und dann wird dieser Weg sehr fragwürdig, weil es werden auch Ermittlungsmethoden eingesetzt oder wurden eingesetzt, die nicht funktioniert haben oder zu Fehlern geführt haben. Ja? Also das wird keine Option sein.
Ja. Eine ganz schnelle Frage
noch. Eine ganz schnelle Frage, vielleicht nicht, eher Antwort. Die Frage vorhin war, ist das zulässig? Jetzt kann man sagen, juristisch, formaljuristisch ja, weil wir haben den großen freien Markt. Wenn wir die Dinge aber aus ethischen Gesichtspunkten ansehen, ist ganz klar, Sicherheitslücken gehören, ja, so wie bei Autos, so wie bei Brücken, so wie überall anders bei der Eisenbahn, sofort gemeldet und behoben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, wir müssen verlangen, dass auch für Software sowas Ähnliches gilt wie Produkthaftung, dass der Hersteller verpflichtet ist, seine Fehler zu bereinigen, wenn er davon weiß, und auf der anderen Seite auch verlangen, dass Sicherheitslücken oder Sicherheitsmängel, so wie in anderen Bereichen, sofort an den Hersteller weiterzugeben sind und er hat sie zu beheben. Das ist ein Anspruch, den wir stellen müssen gegenüber den unseren Vertretern in den Parlamenten und in den Regierungen.
Gut. Dazu noch?
Ich habe keine Fragen mehr.
Ich glaube, wir haben hier eigentlich alle noch ganz viele Fragen. Der René ist auch noch einen Moment da.
Ich bin noch da. Die Slides kommen in Fahrplan. Da sind viele, viele Links. Viel zu lesen.
Genau. Ganz herzlichen Dank. Großen Applaus einmal für den René.